Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Ist klasse, wie sich manchmal im Podcast Gespräche einfach ergeben und entwickeln, dass du plötzlich auch als Gastgeber Dinge erzählst, die du so gar nicht auf dem Zettel hattest. Und genau das macht's für mich immer wieder so spannend. Diesmal bei mir mal wieder ein Landsmann, ein Franke, ein Nürnberger wie ich, einer, der inzwischen in Berlin lebt, Tom Beck. Schauspieler, gerade läuft seine neue Serie Friedmanns 4 sehr erfolgreich bei RTL Plus Online. Außerdem ist er zusammen mit seiner Frau längst auch Podcaster. Ein ganz hervorragender Musiker ist er und beide sind wir Papa. Unsere Söhne sind fast gleich alt. Da hast du schon eine relativ gute Ahnung auch vom Alltag des anderen. Ich hatte ihn das erste Mal in einer Fernsehsendung zu Gast, damals als neuer Mann bei Alarm für Cobra 11. Das ist Jahre her. Ihn über die Jahre hinweg bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten wiederzutreffen, war immer eine große Freude und mir hat auch unser gemeinsamer Podcast jetzt viel Spaß gemacht und den Spaß hast du beim Hören jetzt hoffentlich auch. Viel Vergnügen mit uns.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears, it's the Ingo Nomsen Show.
Servus.
Servus Ingo, hi.
Du bist jetzt am Vormittag schon entspannt, weil Kind ist in der Kita. Wir sind ja beide, kann man sagen, Väter von fast gleichaltrigen Jungs. Dann entspannt sich so ein bisschen das Grundgefühl, oder? Wenn der Kleine mal versorgt ist.
Ja, so war das geplant eigentlich, ne? Deswegen haben wir ja extra den Termin quasi nochmal auf diese Woche geschoben, weil ich dann dachte, ey, da ist alles cool, da ist er dann von, sagen wir mal, 8:30 bis 3 in der Kita. Aber es kommt ja immer anders, als man denkt, ne? Und jetzt ist es halt so, er hatte ja diese Hand-Fuß-Mund-Krankheit gehabt und da muss man dann eine Woche zu Hause bleiben, obwohl er eigentlich schon seit Freitag wieder fit ist. Aber mich hat es dann auch am Freitag auch zerlegt, ich habe es dann auch bekommen. Ich habe mal nachgelesen, das kriegen Erwachsene eigentlich im seltensten Fall, aber mich hat es echt auch richtig zerlegt. Ich habe am Freitag irgendwie 39,5 Fieber gehabt. Da hat mein Ach, Körper krass. Einmal ganz kurz gesagt, so Abwehr und dann war es auch wieder gut. So Samstag, Sonntag war dann alles wieder fein. Aber naja, also deswegen, der ist jetzt gerade, der spielt jetzt gerade. Also das passt schon. Aber Chrissa ist da, die betreut ihn gerade, also alles gut. Das ging sich ganz gut aus, die muss erst später drehen.
Also das habe ich ja immer gelernt in den letzten Monaten und Jahren. Es kommt mit Kindern immer anders, als man irgendwie denkt, oder?
Ja, das stimmt. Und gerade halt mit diesen ganzen Kita-Viren, ne, das ist echt brutal. Also die schleppen halt gerade in den ersten Jahren echt alle 2 Wochen was anderes an. Also egal, ob es jetzt Hand, Fuß, Mund ist, dann ist halt jemand wieder positiv, Corona-positiv in der Kita oder die Kindergärtnerin oder dann gibt es halt ganz normalen Schnupfen oder halt, ne, den haben sie sowieso alle 2 Wochen, Husten, Schnupfen. Also es ist, kommt immer irgendwas anderes, ja.
Wie sieht denn dein Alltag dann gerade aus? Bist du momentan noch so in der Jahresanfangs-Sammelphase oder in der Vorbereitung für irgendwelche Dinge oder schiebst du gerade Projekte an?
Genau, also ich trudel so langsam ins Jahr. Ich starte so ganz langsam meinen Motor. Ich habe erstmal die Akkus erstmal richtig aufgeladen. Wir waren jetzt echt mal 3 Wochen in der Sonne und haben ein bisschen Energie getankt. Und genauso erfahrungsgemäß ist Dezember, Januar, gerade was das Drehen betrifft, jetzt eh nicht so wahnsinnig viel los, außer man steckt in einer Serie wie Chrissa halt eben, die ist jetzt auch schon wieder am Arbeiten seit Montag. Bei mir geht das so langsam los, ne? Ich plane jetzt gerade so das Jahr, ich gucke jetzt, im März war ja eine Tour eigentlich geplant, die werden wir jetzt höchstwahrscheinlich absagen müssen, leider, weil es eben einfach gerade keinen Sinn macht und ich auch so entspannt keine Tour spielen kann. Dementsprechend, ja, wie das halt so ist, wenn man freiberuflich ist, muss man halt dann das Jahr wieder so ein bisschen umstrukturieren jetzt. Also mal gucken. Also ich bereite mich so vor auf das, was da hoffentlich noch kommt das Jahr.
Ja, bist du eigentlich jemand, der überhaupt nach all den Jahren im Geschäft noch sowas hat wie Existenzängste?
Also Existenzängste vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil da habe ich ich bin ja Franke, wie du weißt, sind wir ja beide und da habe ich ein gutes Bauspar-Spießer-Gen mitbekommen und das hat natürlich dafür gesorgt, dass ich mir auch ein bisschen Polster jetzt, sagen wir mal, für schlechte Zeiten auf die Seite gelegt habe. Also ich werde schon unruhig, klar, wenn ich jetzt nicht genau weiß, passiert dieses Jahr noch was oder wann kommt der nächste Dreh, aber jetzt Existenzangst wäre, glaube ich, ein zu großes Wort, aber klar wird man auch panisch, also wenn man, oder unruhig, wenn man jetzt, ich hatte 2019, 2020 hatte ich so eine Phase, da war so ein kleines, Umbruchjahr, habe ich so das Gefühl gehabt, so ein bisschen Rollenwechsel auch, ne? Also jetzt die ersten Väterrollen und man ist ja dann auch merklich gealtert auch, ne? Oder sichtbar auch mit dem Kind und so. Da muss man sich erstmal wieder so ein bisschen neu sortieren. Das habe ich schon gespürt auch. Aber ich war halt auch sehr verwöhnt, ne? Ich habe halt eigentlich fast immer durchgearbeitet irgendwie. Ich habe, seitdem ich mit dem Studium fertig bin, habe ich eigentlich permanent wirklich immer gearbeitet. Und dann ist das erstmal natürlich eine Umstellung, wenn man dann erstmal so 2-3 Monate irgendwie wartet und es tut sich nicht viel, man macht keine Castings, dann wird man natürlich unruhig, ja, auf jeden Fall.
Ja. Was ich ja spannend finde, jetzt läuft ja gerade Friedmanns 4, da spielst du einen Familienvater, der 3 Töchter hat und bei einem Unfall seine Frau verliert. Das ist ja so eine Geschichte, das dachte ich ja auch nicht, bevor ich Vater geworden bin, dass man solche Familienfilme oder in denen was Schlimmes passiert oder Filme, wo irgendwie ein Kind ermordet wird oder sowas, ne? Plötzlich sieht man das mit ganz anderen Augen und geht da auch ganz anders mit bei so vielen. Manche Sachen kann ich wirklich heute, also wird es echt... wird echt schwierig, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und guckt sich irgendeinen Thriller an, wo es dann um irgendwelche Verbrechen mit Kindern geht. Oder so. Das, manche Sachen, die kann ich echt nicht mehr so gucken wie früher. Jetzt spielst du einen Vater, der die Frau verliert und so und bist ja selber auch Familienvater und so. Das muss ja auch ein ganz besonderes Gefühl sein, mit dem man dann an so eine Rolle geht, oder? Wie ist das bei dir gewesen?
Also 2 Sachen, glaube ich, würde ich dazu sagen. Also A, kann ich das total nachvollziehen, was du zuerst gesagt hast. Ich kann, also das muss bei mir noch nicht mal irgendwie was mit Mord oder Entführung zu tun haben, was Kinder betrifft. Ich kann noch nicht mal, ich habe neulich im Urlaub, da habe ich irgendwie in so einen Film mit Adam Sandler reingesappt. Ich glaube, der hieß Super Daddy oder so. Oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Da ging es darum, dass er irgendwie so ein Kind, das zur Adoption freigegeben wurde. Das hat er für ein paar Tage, hat er gesagt, ich betreue das, weil ich irgendwie, ich mag den Jungen. Und dann wurden es aber ein paar Wochen und dann hieß es aber, ja, das Kind muss jetzt doch wieder weg und kriegt eine neue Familie und da habe ich geheult wie ein Schlosshund, ja, das war halt eigentlich eine Komödie und ich dachte mir, nein, jetzt muss
das Kind wieder abgeben. Ja, das nimmt einen irgendwie ganz anders mit.
Ey, ich saß da und dachte, das kann jetzt echt nicht wahr sein und Chrissa guckt so rüber und sagt so, heulst du? Und ich so, ey, aber wie, ey, ich wollte es auch gar nicht verbergen, ich habe echt gedacht, Mann, das hat mich so gerissen, es war irgendwie auch irgendwie ein bisschen peinlich, aber irgendwie war es auch, also weil das hätte ich natürlich bevor der Kleine auf der Welt gewesen ist, hätte ich da jetzt wahrscheinlich keine Träne verdrückt. Ne? Ich bin eh da nah am Wasser gebaut, was sowas betrifft. Ich heul da echt immer los bei so, selbst bei vermisst oder so ein Kram.
Schwiegertochter gesucht oder was?
Ey, da heul ich manchmal vor, weil ich einfach nicht begreifen kann, was da, was man da mit den Menschen macht. Aber nee, mit der Rolle ist es wieder was ganz anderes. Also ich glaube, da ist es dann schon auch Arbeit, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass so solche Gefühle automatisch dann hochkommen, wenn man das dann auch dreht. Da muss man sich dann schon auch irgendwie versuchen, reinzuversetzen oder das daran zu gehen, dass diese Gefühle, dass man sich die erarbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bei der Arbeit dass ich sofort nur einen Gedanken habe und dann kommen die Tränen oder so. Also ich muss mich da schon schon konzentrieren, muss mir vielleicht auch ein paar Momente herholen, die mich dann eben in so eine Stimmung kommen lassen. Aber klar kann man das ja auch nur irgendwie aus einer, also Gott sei Dank auch bei mir aus einer fiktiven Fantasie entstehen lassen, weil ich jetzt Gott sei Dank in der Situation natürlich persönlich nicht bin und nicht war und hoffentlich auch nicht sein werde.
Ja. Ja, aber ich stelle mir das irgendwie so also vor, dass man natürlich dann, wenn man sich auf so eine Rolle vorbereitet, auch mal irgendwann so einen Gedanken im Anflug hat, der sagt, was wäre eigentlich, wenn ich plötzlich irgendwie mit Kind allein dastehen würde. Das ist ja so eine Horrorvorstellung wirklich, ja.
Also, ja, klar, also fern von dem, von dem Verlust, den man natürlich persönlich erleben muss, der schon schwer oder fast unmöglich zu handeln ist, kommt dann halt noch dazu, dass ich sowieso... seitdem ich jetzt ein Kind habe, weiß, was das für eine Mammutaufgabe ist, ja, und auch wenn ich mir vorstelle, also ich ziehe wirklich alle Hüte, die ich habe, vor allen alleinerziehenden Müttern oder Vätern dieser Welt, weil das ist schon krass und das auch noch mit 3 Kindern, also da musst du dich schon ganz weit hinten selbst anstellen, weil du eigentlich deine eigenen Bedürfnisse komplett erstmal vergessen kannst, also da geht es ja dann wirklich nur darum, wie schaffe ich das, dass ich den Laden hier am Laufen halte, ne? Ist schon krass.
Ja, ja. Also was die häufigste Frage immer an mich selbst irgendwie ist, die ganzen letzten beiden Jahre irgendwie mit Kind, ist, machst du alles richtig, ne? Weil ich glaube manchmal, ey, machst alles verkehrt, ja? Du machst alles verkehrt und gerade wenn er dann heult aus irgendwelchen Gründen, die mir sich auch im Nachhinein nicht so richtig erschließen, wo du denkst, was hast du jetzt denn schon wieder gemacht und so.
Ja, ja.
Aber ich glaube, das ist eine natürliche Folge einfach vom Elternsein, ne? Dass man auch die Momente hat, wo man immer denkt, man macht irgendwie alles verkehrt und letzten Endes glaube ich dann immer, dass das Beste ist und das kannst du ja dann glücklicherweise mit deinem Beruf auch ganz gut vereinbaren, dass man echt auch Phasen hat, wo man irgendwie wahrscheinlich das Glück hat, so lange fürs Kind da zu sein, wie sonst wenig Menschen einfach im Alltag, ne?
Absolut, ja. Also klar gibt es dann Phasen wie letztes Jahr bei der ersten Staffel Friedmanns 4, das haben wir in München gedreht, da habe ich mich im Vorfeld schon gefragt, kann ich da überhaupt zum Casting gehen, weil wenn die mich nehmen, dann würde ich da jetzt 4,5 Monate in München drehen, ich weiß nicht, ob ich das übers Herz bringen würde, ne? Also das ist dann schon so Sachen,
ja.
da hätte ich mir jetzt vorher keine Gedanken drüber gemacht, jetzt habe ich gedacht, das schaffe ich vielleicht gar nicht so, weil irgendwie Montag bis Freitag immer von dem Kleinen getrennt zu sein und von meiner Frau natürlich auch, darf man nicht vergessen.
Da verschieben sich die Wichtigkeiten ja, so ein bisschen.
Aber klar, bei meiner Frau passiert jetzt, sagen wir mal, nicht mehr so wirklich, also nicht mehr so viel im Verhältnis, also im Entwicklungsstadium gesehen, wie bei meinem...
Pass auf, du reitest dich gerade immer tiefer rein.
Ja, aber das versteht sie schon, glaube ich, wie bei meinem Sohn, der halt natürlich, wenn er gerade so anderthalb ist, da passieren halt so viele Sachen, ne? Jeden Tag lernt er was und dann das kann man ja gar nicht wieder, das kriegt man halt nicht wieder, ja. Diese Zeit und ja, aber auch was du gesagt hast, dass man sich dann ständig hinterfragt, das ist doch schon mal, glaube ich, gut, also ich glaube, es gibt einige, die das nicht machen und dass zumindest, dass sowas im Kopf bei dir kursiert und du Gedanken darüber machst, was man überhaupt oder hat man was falsch gemacht, ich glaube, das ist doch schon mal gut, dass man überhaupt das Ganze hinterfragt und dann ich glaube, alles richtig machen, weiß ich nicht, das geht, glaube ich, gar nicht. Also was ist auch richtig und was ist falsch? Also ich habe mir schon auch vorgenommen oder mich ein bisschen beschäftigt damit, natürlich mich reingelesen in viele Sachen und das versuche natürlich auch so schimpffrei wie möglich zu machen oder wo man natürlich manchmal schon...
So agrofrei wie möglich.
Ja, weil man natürlich schon denkt, okay, was für ein Argument kann ich jetzt noch bringen? Weil jetzt kommt er halt gerade so in diese Terrible Two Phase, wo du halt echt denkst, warum schreit er denn jetzt so rum? Nur weil ich mal kurz, weil ich den Pancake, den ich ihm eh schon gegönnt habe, ja, dass ich mir dann erdreistet habe, das abzubrechen, das Stück, und nicht einfach alles zu schneiden, so akkurat, wie er es möchte und so. Aber ist ja geil auch, dass die halt dann irgendwie jetzt gerade so ihren Kopf haben und das alles so auch selber entscheiden wollen. Macht ja auch Spaß, das zu sehen.
Ja, ja. Ja, vorhin war dann auch wieder irgendwie so eine Kleinigkeit. Ich sage, was hat er denn jetzt wieder? Und dann sagt meine Frau, ja, das ist die Trotzphase. Ich sage, ja, die geht auch vorbei. Ich sage, wie lange dauert die nochmal?
Ja, ja.
Ja, das, bis er so 6, 7, 8 ist oder
hoffentlich,
so.
Hoffentlich nur. Ja.
Bis kurz vor die Pubertät im Prinzip, ja. Und dann geht's irgendwie nahtlos weiter. Aber ich finde, man bekommt dann, wenn man irgendwie wirklich auch Kinder hat, so eine ganz andere Ebene, mit der man auch dann mit seinen eigenen Eltern kommuniziert. Und ich habe heute ein ganz anderes Verständnis für meine Mutter und auch für andere Menschen, die ich kenne, die Kinder haben, als vorher. Manchmal dachte ich, warum erzählen die dauernd von ihrem Kind? Was ist denn so ein, was ist halt ein Kind, ja? Aber dass das jetzt das Leben so verändert, wird dir dann erst klar, wenn du selbst eins hast.
Absolut. Ja, oder wenn man halt schon, auch wenn man sich ertappt, wie man halt ständig Fotos zeigt oder so, ne? Ich weiß nicht, wie ich vorher so auf solche Fotos halt auch reagiert habe, ne? Wenn mir jemand so Fotos gezeigt hat, das waren halt so kleine Kinder, ne? Die sahen irgendwie alle gleich aus. Ja. Und dann so, aha, okay, wie ist der? So 5? Nee, der ist 2. Ach so, okay, 2, ja. So, weißt du, so überhaupt kein Gefühl habe ich dafür gehabt, glaube ich.
Null Empathie.
Null. Also. Ja, auch wirklich null Empathie. Also schon irgendwie versucht, so geheuchelte Empathie war das, glaube ich, so versucht. Ah, das ist ihm anscheinend wichtig, okay. Aber es konnte ich tatsächlich wirklich nicht greifen und emotional nachvollziehen. So, ne? Ja, das verändert schon krass.
Ja, ich habe auch einem Kollegen vom ZDF zu Weihnachten geschrieben und sagt, echt, jetzt seit ich Vater bin, kann ich erst verstehen, warum du früher immer von deiner Tochter erzählt hast und so geschwärmt hast. Jetzt langsam habe ich es irgendwie gerafft. Ja. Wann hast du als Kind zum ersten Mal so gemerkt, dass du gerne vor anderen performst und irgendwie gern Mucke machst und vielleicht auch auf der Bühne stehst und so dieses Gen entdeckt, das dann später auch deine berufliche Laufbahn geebnet hat?
Boah, ich glaube, das haben meine Eltern tatsächlich vielleicht zuerst entdeckt, würde ich mal sagen. Und früher, als ihnen lieb war oder beziehungsweise fiel ich halt schon, glaube ich, in der ersten Klasse auf dem Klassenfoto auf, in dem ich halt der Einzige war, der irgendwelche Faxen gemacht hat und sich halt irgendwie so ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat. Also wo man schon so ein bisschen dieses Rampensau-Gen vermutlich erkannt hat, wenn auch nicht wirklich gerne. Also ich glaube, das ist natürlich für Eltern schwierig, das einzuordnen, ne? Wenn man da so ein Kind sieht, der halt vermeintlich erstmal nur Faxen macht. Aber wahrscheinlich war das irgendwas in mir, das halt damals auch schon rausgemustert hat. Ja, auch in der Klasse. Ich war halt wirklich auch immer der Klassenclown und habe da immer irgendwelchen Mist gemacht. Und ich habe schon relativ früh angefangen, halt Musik zu machen, ne? Ich habe mit 5 oder so oder angefangen oder 4 Akkordeon zu spielen und dann Orgel. Das war ja bei uns im Dorf damals total hip. Ey, das ist echt abgefahren, wie sich das so verändert. Aber ich weiß gar nicht, warum wir alle im Dorf, ich glaube, wir waren so 7, 8 Jungs und Mädels, wir haben dann Fahrgemeinschaften gebildet und wir sind alle immer in so Fahrgemeinschaften nach Mohrenbrunn gefahren. Witzig, auch so ein Name, der wird wahrscheinlich heute auch nichts mehr existieren. Es ist aber, glaube ich, mit MOO geschrieben. Ich bin mir gar nicht sicher, ich weiß es nicht. Also Mohrenbrunn auf jeden Fall, ich habe es nie hinterfragt damals. Und da wurden wir dann zum Herrn Schoderböck gefahren und dann haben wir da Orgelunterricht bekommen. So, also nicht krass. Kirchenorgel, sondern wirklich so eine Heimorgel, was heute natürlich keine.
So Franz Lambert-mäßig.
Ja,
ne?
Absolut, genau. Und
das war für mich so ein historischer Moment, als Franz Lambert mal bei mir in der Show war und ich sag echt, Alter, ich habe dich im Fernsehen gesehen bei irgendwelchen Fußball-Weltmeisterschaften, wo du Stadien unterhalten hast. Jetzt sitzt du hier mit deiner Orgel und das war damals ein Riesending, ne? Und genauso groß war es immer noch. Wir konnten uns keine Orgel leisten. Ja. Ich hab immer zu meinen Eltern gesagt, weil wir ja so oft umgezogen sind, wir müssen jetzt mal irgendwie für die ganzen Umzüge so eine Art Reparationszahlungen oder so eine Art Wiedergutmachung, ja. Und dann sagten die immer, ja, wir kaufen eine Orgel. Und es war aber natürlich immer viel Zeug. Ich habe dann eine Gitarre bekommen irgendwann und war dann irgendwie auch gut, ja.
Ich hatte jetzt aber auch nicht diese Franz Lambert super mega Hammond-Orgel oder was da. Der hat ja das war ja ein Raumschiff, was der da stehen hatte, ja. Also,
ja, brutal.
Nee, das war bei mir schon auch abgespeckt aufs Nötigste, aber halt trotzdem irgendwie ein lustiges Instrument, wie man da so rumgehampelt hat mit Fußbass und eine Begleitung und dann irgendwie so ein Samba-Rhythmus.
Drumcomputer drin.
Wobei halt dieser Bass, den habe ich natürlich, das war immer so mein, da habe ich immer darauf bestanden, dass ich den auch wirklich selber spiele mit den Füßen. Also das habe ich immer ausgemacht. Die
Begleitautomatik, konnte man ja alles automatisieren.
Genau,
ne?
Ja, ich habe alle Begleitautomatik ausgemacht. Bei mir kamen halt wirklich nur die reinen Drums vom Band sozusagen und da habe ich dann relativ früh auf so Dorffesten gespielt und so, ne? Mit 12 zum ersten Mal beim Tennisverein und so und dann ging's weiter in so mit 15, hab 16 die ersten Hochzeiten und irgendwelche Geburtstage geschmissen halt so. Und ja, das war dann irgendwie relativ
cool.
Schnell klar, dass es auf jeden Fall zumindest hobbymäßig in Richtung Musik und Performance geht, wie auch immer das dann endet.
Ja, jetzt muss man ja sagen, dass du auf dem Land aufgewachsen bist, in Brunn bei Nürnberg. Das ist quasi es ist eine Exklave. Also vielleicht kann man das den Menschen nochmal erklären, die Brunn jetzt nicht so gut kennen. Nürnberg hat quasi Stadtteile ausgelagert, ja, und da ist Land dazwischen und dann kommt nochmal was, es ist zwar auch Land, aber gehört eigentlich zur Stadt.
Ja, also oder? Das ist ein Ortsteil tatsächlich von Nürnberg, ist aber, wie du schon sagst, wirklich nach 5 Kilometern Wald erst wieder zu finden. Also man fährt irgendwie, also Fischbach hat ja noch eine Anbindung so an die Stadt, das ist so der nächste Ort und dann kommt erstmal irgendwie 5 Kilometer nix und dann kommt Brunn und dann kommt wieder nix und dann kommt das nächste Dorf und das gehört aber dann schon wieder nicht mehr zu Nürnberg. Also es ist so der östlichste Rand, kann man sagen.
Im Prinzip wie die Gallier, oder? Die Brunner so ein bisschen.
Genau.
Bei Asterix.
Absolut, ja. Aber sehr schön und ich möchte es nicht bereuen. Ich möchte es nicht, nicht bereuen. Bereuen kann man sehr ähnlich, wo man geboren wird oder auf. Ich möchte es nicht missen. Also es war einfach eine super schöne Kindheit wenn ich dran denke, immer viel Fahrrad fahren und viel draußen im Sommer in See hüpfen und Fußball spielen und im Winter da gab es dann halt natürlich, weil es auch ein bisschen höher lag, natürlich auch die Möglichkeit, dann auch mal ein bisschen auf dem Dorfhügel, der direkt vor unserer Tür ist, quasi dann auch mal mit dem Schlitten runterzufahren. Ski gefahren bin ich da.
Damals, als es noch Schnee gab. Ja, genau. Ey, ich kann mich erinnern, dass unser Hund, als wir in Franken noch auf dem Land gewohnt haben, teilweise im Winter, bis der echt bis Knie, Oberschenkel im Schnee teilweise gesteckt und der Der Hund, der war, es war so ein Mischling aus Pudel und Cocker, mit langen, wuscheligen Haaren, und der hat dann immer so Schneeklumpen im Fell gehabt.
Ah,
also
schön.
Wie so kleine Schnee. Und die musste man dem danach immer so abziehen oder abtauen mit dem Föhn oder so. Ey, der arme Kerl. Aber ich habe das auch genossen auf dem Land und kann aber heute auch echt die Stadt genießen. Du hast ja auch so eine Tour durch, ne? Über München, Köln, jetzt Berlin, in Berlin. Ja. Wie oft bist du noch daheim?
Na, jetzt gerade bin ich oft daheim. Also
kommt. Ich meine in Brunn.
Ach so, in Brunn, ja. Wo ist dann daheim, ist immer die Frage, gell? Jetzt hat sich jetzt,
ja, genau.
Ja, daheim. Also das ist jetzt halt schon tatsächlich 24 Jahre her, dass ich von Brunn weggezogen bin. Also von daher lebe ich jetzt schon mehr als die Hälfte meines Lebens woanders oder ist daheim fast irgendwie woanders als da, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Also da, wo ich aufgewachsen bin, in Brunn, da bin ich nicht mehr ganz so oft. Also klar, mit dem Kleinen jetzt wieder öfter versuchen wir natürlich schon irgendwie Oma und Opa zu besuchen. 5-6 Mal im Jahr, würde ich sagen. Oder 5-mal im Jahr, irgendwie sowas.
Ja. Was haben die damals gesagt, als der Junge auszog, da die Bühne zu erobern? Du hast ja Musical richtig studiert an der Theaterakademie in München. Waren die da von Anfang an begeistert? Ich habe bei meinen Eltern immer so den Subtext und manchmal nicht nur den Subtext mitgekriegt, dass dieses Bühne, Kunst, Schauspiel, Moderieren, das ist ja alles brotlos, ne? Lieber Banker werden.
Absolut, also das da habe ich den absolut identischen Subtext gespürt. Manchmal war es auch nicht nur Subtext. Also ich kann es aber auch nachvollziehen. Ja? Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist natürlich, wenn man aus einem 500-Seelendorf kommt, wo das so weit weg ist, dass jemand irgendwie Musical studiert. Ja, also dass man das studieren kann, ist ja eh schon witzig eigentlich. Und ne, dann das war eigentlich klar für die Leute, die da groß werden, die lernen irgendwie einen handfesten Beruf oder so oder gucken, dass das irgendwas, dass das auch irgendwie Zukunft hat. Und wenn der Sohn sagt, naja, er möchte gern nach München gehen, um Musical zu studieren, dass man da jetzt keinen Luftsprung macht, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Andererseits haben sie es ja irgendwie auch dann geduldet oder gesagt, hey, mach mal deinen Weg. Also klar, wir sind jetzt vielleicht nicht, es war jetzt vielleicht nicht unsere Traumvorstellung für unseren Sohn. Wir hätten natürlich irgendwie vielleicht uns schon erhofft, dass er Arzt wird oder Anwalt oder ne, irgendwas so, boah, wo man so richtig stolz drauf sein kann. Mhm. Aber dann habe ich das einfach gemacht und ich glaube, so nach einem Jahr haben sie dann gesehen, okay, da entwickelt er zum ersten Mal von selber so richtig Ehrgeiz und kniet sich da rein und muss nicht irgendwo hingeprügelt werden und an den Haaren irgendwie zum Unterricht gezogen werden oder in sein Zimmer eingesperrt werden, damit er hoffentlich Hausaufgaben macht, sondern da hat er eine Leidenschaft für und dann, ja, ich meine, dann ging es ja auch relativ nahtlos ans Studium dann auch mit den ersten Jobs los. Von daher haben sie sich, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen müssen. Wäre das natürlich anders gekommen, wie es ja eigentlich auch, wie man es eigentlich auch erwarten kann, dass man dann vielleicht erstmal ein bisschen, ne, erstmal sucht und vielleicht 1-2 Jahre irgendwie noch nicht so richtig Fuß fasst. Ja, dann wären bestimmt auch vielleicht so 1-2 Sprüche gekommen, so von wegen, ich habe es dir doch gesagt.
Ja. Wir haben es immer gewusst. Ja. Ich habe ja so für mich gespürt, dass erstens die Eltern natürlich immer wollen, dass man in trockenen Tüchern ist und als sie so die erste Ausbildung gemacht haben, die gesehen, okay, der ist da hinterher und dann, wenn man irgendwann das Diplom in der Hand hat, dann waren meine mit dem Job beim ZDF dann sowieso irgendwie restlos begeistert. Du hast ja auch ein Diplom gemacht, ne, als Musical-Sänger.
Ja, da habe ich mir auch richtig viel verkaufen können von dem Diplom.
Ja, aber ich wollte mal sagen, wie macht man ein Diplom als Musical-Sänger? Singt man dann irgendwie vor oder gibt es eine Abschlussprüfung und dann sagt irgendjemand, du hast das hohe C nicht getroffen? Wie läuft sowas?
Also, das besteht natürlich aus mehreren Teilen und zwar natürlich aus der Summe der Noten sozusagen, die du halt in den einzelnen Fächern bekommst und zum großen Teil aber auch über diese One-Man-Show, die quasi deine Diplomarbeit ist. Also, das habe ich mir schon bewusst so rausgesucht, dass ich für die Diplomarbeit mich nicht irgendwie hinsetzen muss. Und wobei, das musste ich da ja auch machen eigentlich, das ist Quatsch. Also ich musste ja genauso viel schreiben, weil ich musste im Prinzip eigentlich ein Theaterstück oder halt ein Musicalstück schreiben. Also es stand mir aber offen, ob ich das selber schreibe oder ob ich was nehme, was es schon gibt. Es musste halt einfach eine One-Man-Show sein. Vorgabe war 45 Minuten Unterhaltung sozusagen, bestehend aus den Sparten Tanz, Gesang und Schauspiel, wobei natürlich die Sparte Tanz bei mir, sagen wir mal, so mit 2% gewichtet wurde.
Weil ich wollte gerade sagen, als allein auf der Bühne, das ist irgendwie...
Naja, das geht schon auch. Also da habe ich tolle Performances gesehen. abgesehen von meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Aber gut, ich habe vorher 15 Jahre Fußball gespielt und habe nicht ein bisschen getanzt. Und das war auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben, aber wir waren dann irgendwie im ersten Jahrgang, egal welches Level wir beim Tanzen hatten zum Beispiel, in einer Tanzklasse. Also egal ob Ballett oder Jazz oder Modern oder Steppen, alle waren da und haben das Gleiche quasi unterrichtet bekommen. Da gab es natürlich Mädels, die haben schon irgendwie 18 Jahre Ballett gemacht und die standen dann neben mir halt und mussten halt zusehen, wie ich halt meine ersten Tendus oder wie das heißt, irgendwie habe ich schon alles vergessen, irgendwie mache. Genau. Und die standen halt natürlich völlig gelangweilt da. Das ist natürlich, eigentlich sollte man das vielleicht anders machen, dass man das ein bisschen besser in Gruppen, in Anfänger, Fortgeschritten und so weiter einteilt. Aber klar, dann war es diese One-Man-Show eben, die hieß Backstage. Und, ja, das war.
Cooles Wortspiel, ja.
Ja, das war, ja. Gab es auch noch nie. Ne? Und dann habe ich auf jeden Fall da meine, ich glaube, es war eine Stunde 15 oder so, Programm gemacht. Und ja, das war auch echt witzig, muss ich sagen. Also auch rückblickend, wenn ich mir das nochmal angucke, das war ganz okay, was ich da gemacht habe, muss ich sagen, ja.
Ja, was war das dann für dich für ein Gefühl, plötzlich dieses Diplom in der Hand zu haben? Also ich kann mich erinnern, als ich mein Journalistendiplom, das habe ich mir jetzt sogar nachschicken lassen, weil ich habe ja die ganze Zeit eh schon gearbeitet, war ja nur so ein Mittagspausenstudent. Aber ich war dann echt froh, dass ich das Ding irgendwie den Sack zugemacht hatte. Und so nur für mich. Ich glaube, es wollte irgendwann dann 10 Jahre später mal irgendeiner beim ZDF sehen, als ich dann Hallo Deutschland gemacht habe oder 6 Jahre danach. Ah. Aber ansonsten hat es natürlich auch nie jemanden interessiert. War es für dich selber irgendwie so auch so ein Gefühl von, jetzt habe ich das geschafft und ich bin auf dem Weg und passt.
Also immerhin wollte es bei dir mal einer sehen, bei mir hat noch wirklich gar niemand danach gefragt, aber ist ja auch klar, weil ich meine, ich kann ja schlecht zum Casting gehen und dann sagen die, ja, das war aber nicht so gut, lieber Tom, leider können wir dir die Rolle nicht geben und du sagst, hallo, ich habe aber ein Diplom, genau. Und ich habe hier eine 1.
Okay, ich bin gut, richtig gut,
das ist mir hier bescheinigt worden vom Staat. Ja. Naja, also es war schon für mich so ein Ding, dass ich, glaube ich, happy war, mal was abgeschlossen zu haben oder so und richtig gut auch darin zu sein, weil ich habe ja beim Abi auch 2 Anläufe gebraucht. Also beim ersten Mal bin ich ja schön durchgerasselt. Beim zweiten Mal habe ich dann mit einem grandiosen Schnitt von 3,2 abgeschlossen. Also auch gerade so, ne? Und deswegen war es für mich schon schön, glaube ich, auch mal mir selbst so die Anerkennung zu schenken, zu sagen, so, ey, da kannst du jetzt stolz drauf sein, das hast du gut gemacht.
Ja, ich würde ja gerne mal bei ganz, ganz vielen, ob es jetzt Schauspieler, Moderatoren oder Menschen so, die in der Öffentlichkeit stehen, einfach mal die Bio nehmen und nochmal so durchforsten und mal gucken. Oft steht da drin irgendwie, hier studiert und da studiert. Und dann mal wirklich einer kommt, ja, ich würde gerne mal ihr Diplom sehen und so. Ich glaube, die meisten finden es einfach gar nicht mehr, weil es irgendwo in irgendwelchen Kellerkisten, weißt du, wo deins ist?
Ich glaube, ich wüsste noch, wo meins ist. Ich habe zwar hier nicht wirklich eine Aktenordnung, kann man sagen, aber zumindest finde ich mich in dem Chaos zurecht und da habe ich immer so so ein Folder, da ist das glaube ich noch drin. Ich müsste jetzt auch suchen, aber ich habe es auch vor, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es mir vor 15 Jahren mal zufällig in die Hände gerutscht oder so, aber brauche ich natürlich nicht.
Ich erwähne das nur, weil ich neulich bei der Rentenklärung war. Ich habe ja irgendwie 100 Jahre lang Fernsehsendungen gemacht mit Rentenexperten und allen Zuschauerinnen und Zuschauern gesagt, es ist ganz wichtig, das Rentenkonto zu klären, damit du am Ende auch weißt, was irgendwann mal kommt und so. Ich habe das nie gemacht und neulich dachte ich mir, jetzt bist du Vater und jetzt musst du irgendwie dich kümmern und gehst du mal zur Rentenversicherung, zur deutschen Rentenversicherung und lässt dein Rentenkonto prüfen. Okay. Und dann sagen die, ja, was ist mit ihrem Abi-Zeugnis? Hier ist noch eine Lücke. Sag ich, ja, da war ich noch auf der Schule. Ich habe Abitur gemacht. Ah ja, das müssten wir dann auch mal irgendwann einpflegen. Ja. Und dann sag ich so, wo habe ich denn jetzt habe ich meine alten Schule gemailt. Die haben witzigerweise eine Mailadresse, das Staffelsee-Gymnasium in Murnau. Die haben mir mein Abi-Zeugnis zurückgeschickt. Und dann habe ich auch noch mal schriftlich gesehen, dass ich in den letzten Jahren im Gymnasium irgendwie viele andere Dinge im Kopf hatte, als irgendwie zu lernen. Das sieht man richtig. Am Anfang bin ich in Mathe zum Beispiel mit 13 Punkten gestartet in der 12. irgendwie. Boah. Und bin dann auf 4 in der mündlichen Prüfung hinausgelaufen.
Ja, gut, also, da bist du ja aber dann bist ja noch weich gefallen sozusagen. Also mit 13, mit 13 zu starten, das wäre ja schon, da war ich,
ich habe die letzten Jahre ja immer Musik gemacht und so. Ja, so. Da habe ich auf 6 hochgearbeitet. Nein, aber das... Was ich so schön fand, als ich mich mit deiner Biografie jetzt nochmal ein bisschen intensiver beschäftigt habe, dass du ja echt auch als Musical-Darsteller gearbeitet hast danach, oder? Was hast denn du gespielt?
Also ich habe, und das muss ich schon auch nochmal betonen, weil ich finde das jetzt so ungeheure Zufälle, also, und ich glaube ja an so Schicksalskram manchmal. Also ich habe, guck mal, ich habe mit 16 haben wir einen Austausch gemacht, einen Schüleraustausch, und wir waren unter anderem dann auch in New York und haben uns da am Broadway Blood Brothers angeguckt, ein Musical. Mein erstes Musical, was ich damals gesehen hatte, und eigentlich auch
Blood Brothers.
Ja, Blutsbrüder, bis zum Studium das Einzige, was ich dann auch als Musical gesehen hatte.
Das ist ja krass, oder? Du willst Musical-Sänger werden? Ah, und was kennst du so für Musical? Ich habe eins gesehen.
Naja, guck mal.
Du wolltest einfach nur auf die Bühne.
Die Geschichte geht noch weiter eigentlich. Also Blut, genau, ich wollte einfach auf die Bühne und ich hatte keine andere Option. So, ich wusste, dass man, aber, als ich das zweite Mal Abi gemacht habe, da kam dann so ein Regisseur in die Schule, auch ein weirder Typ eigentlich, und der meinte dann so, ja, ich suche noch Darsteller für so ein Laien- oder halb semi-professionelles Musical irgendwie in der Kulturfabrik in Rot. Und der Direktor meinte dann so, ja, der Beck, der kann zwar sonst nicht viel, aber Musik und so, das ist, glaube ich, so sein Ding, frag den mal. Und dann habe ich da vorgesungen und dann wurde ich da gecastet für dieses Musical. Also ich habe darüber ja auch dann erfahren, und das waren Blutsbrüder eben, das Musical. Also ich habe das Einzige vorher, was ich gesehen hatte in New York, das hatte, wahrscheinlich war das halt gerade auch total in, ich habe keine Ahnung, ich habe den Markt da wirklich überhaupt nicht verfolgt, ja. Und genau, dann habe ich Blutsbrüder gespielt und bin daraufhin ja durch Leute, die da mitgespielt haben, überhaupt auf die Idee gekommen, dass man das irgendwann mal studieren könnte, weil das wusste ich ja bis dato gar nicht. Ja. Ich hab noch gar keinen Plan gehabt, ich hätte wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Grundschullehramt studiert oder keine Ahnung, irgendwie sowas. So, und dann habe ich eben Musical studiert und habe dann während des Studiums im zweiten Jahr im Deutschen Theater Grease gesehen. Da habe ich dann den Kamm gefangen von Danny Zuko, der schmeißt dann immer so seinen Kamm in die Menge und war dann ganz stolz.
Das ist ein Zeichen.
Ja, es war ein Zeichen. Habe mir dann Backstage auch noch irgendwie ein Autogramm geholt und so. Und dann habe ich tatsächlich 2004 direkt nach dem Studium Fame gespielt. Und dann direkt 2005 und 2006 Grease. Und Grease nicht nur am Stadttheater St. Gallen, auch durch eine größere Produktion durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das habe ich dann bis 2007 gemacht. Dann habe ich noch deswegen, ich finde das immer so witzig, ich glaube halt an so einen kleinen Scheiß immer, dann fängt man so ein Kamm irgendwie, und ich war auch riesen Grease-Fan und das wollte ich auch immer mal spielen. Das hat mir auch ganz gut gestanden, glaube ich. Ich hätte jetzt nicht jedes Musical spielen können, weil ich jetzt nicht so der Über-Musical-Sänger war. Aber so diesen Rock'n'Roll-Kram und so, das konnte ich, glaube ich, ganz gut. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen gespielt, eben bis Ende 2007, und dann ging es mit Cobra, mit Alarm für Cobra 11 dann nach Köln 2008, und dann war eigentlich klar, dass erstmal kein Platz ist noch für die Bühne.
Ja, ich finde so Zufälle finde ich auch total klasse. Ich habe in Ebern, unweit von Bamberg, da haben wir gewohnt, und da war damals Formel 1, war immer auf Tour, ne? Die haben diese Formel 1, die damals im Fernsehen als Videoclip-Show erfolgreich lief, dann auch auf die Reise geschickt, und da war Fritz Egner, der legendäre Radiomoderator, einer meiner Radiohelden, halt der Moderator. Ich war irgendwie in der 5. Klasse, glaube ich, oder so. Und Fritz Egner hat moderiert und wir fanden es alle klasse und die Schulaula war voll und da hat er Videos gezeigt und dazu moderiert, ne? Könnte man heute so auch nicht mehr machen. Und hat dann so Platten ins Publikum geworfen und dachte mir, ey Mann, was für ein geiler Job, ne? Der macht Radio und dann steht er hier und die Leute kommen und er darf die tollsten Platten werfen. Und ich habe eine Platte von Kiss gefangen, die hat er mir auch noch unterschrieben. Und 10 Jahre später moderiere ich bei Bayern 3 und er hat Sendungen vor mir gehabt oder am Sonntag nach mir mit irgendwie Fritz in Hits und so. Und da dachte ich mir, jedes Mal, wenn ich ins Studio ging und Fritz kam, dachte ich mir immer wieder, wie war das nur früher? Und vor 2 Jahren war ich weil ich den Lea Award moderiere, kenne ich viele dieser großen Konzertveranstalter. Ja. Und dann ruft mich Ossi Hoppe an und sagt, ey, wir sind mit Kiss in Gelsenkirchen, hast nicht Bock vorbeizukommen? Sag ich, Kiss? War die erste Platte, die ich gefangen habe. Und dann stehst du da, machst ein Foto mit Kiss. Geil. Ja. Und ich sage zu meiner Frau, ey, ist es nicht irgendwie irre, wie uns manchmal irgendwie das Leben solche Glücksmomente beschert. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass schon noch wichtig ist, dass du selber auch den Biss hast und da durchhältst. Ne? Weil
klar,
es gibt natürlich auch Momente, wo es nicht läuft. Ne? Da gibt's, also ich hatte viele Kollegen auf der Schule, die haben mit mir auch irgendwie Theatergruppe gemacht oder früher irgendwelche Radiosendungen auf Kassette aufgenommen. Aber die sind halt eben heute Lehrer auch glücklich und haben das halt nicht so durchgezogen. Ne? Da muss schon noch irgendwas anderes sein.
Ja, auf jeden Fall. Also Ein bisschen Ehrgeiz gehört schon dazu. Also von alleine geht's nicht. Also und nur das Schicksal wird es wahrscheinlich auch nicht richten, aber man kann das natürlich schon versuchen, in die richtigen Bahnen so zu lenken. Aber Glück gehört halt auch einfach dazu, ne, in dem Business, das ist einfach so. Aber du ruhst dich ja auch nicht.
Was war für dich?
Du ruhst dich ja auch nicht aus, ne? Ja, hab ich gesehen. Du machst ja bisher auch sehr, sehr umtriebig, wie man so schön sagt, gell?
Ich habe mir ja ein bisschen Zeit genommen, viele Dinge auszuprobieren. Das finde ich ja irgendwie wichtig. Und du scheinst ja auch jemand zu sein, der einfach gerne neue Sachen ausprobiert. Und für mich war 20 Jahre Zweites, war irgendwie ein guter Riemen. Und es ist auch schön, jetzt irgendwie ein bisschen Zeit zu haben für andere Dinge. Eben ein bisschen Musik machen, ein bisschen auf die Bühne gehen und Comedy machen und ein bisschen sich ums Kind kümmern.
Ja, ich fand's auch cool.
Buch schreiben.
Ich habe hab nur auf deiner Seite den kurzen Stand-up aus New York gesehen. Fand ich sehr lustig, muss ich sagen. Nicht klingt so, cool. Als wäre ich überrascht, aber ich war schon überrascht, muss ich sagen. Ich dachte, ey, guck mal, der Ingo, der ist ja richtig witzig. Ja. Also nicht, weil ich dich...
Der ist sonst immer eine Schlaftablette, aber das war ganz...
Nein, okay. Aber so musst du ja natürlich auch in gewisser Form dann bei volle Kanne, oder so hast du natürlich auch eine gewisse... du kannst ja nicht nur deinen Kram machen, du musst ja als Moderator auch seriös, sagen wir mal, oder halbwegs seriös durch die Sendung führen mit den Themen, die du halt da besprechen musst. Und so kannst du halt nur deinen Kram machen. Der ist ja dann, der rutscht ja dann erstmal dadurch irgendwie relativ, natürlich erstmal in den Hintergrund. Und jetzt ist man, in der Funktion kannte man ja dich nicht, oder ich zumindest nicht. Von daher finde ich es echt super witzig. Wie ist es dazu gekommen? Bist du da, warst dazu?
Nee, ich habe ja eine eigene Podcast-Folge auch dazu gemacht, weil das ja so eine der Geschichten waren, die beschreibe ich ja auch in meinem
peinlich,
Buch.
Das muss ich natürlich...
Du hast ja gar keine Zeit. Ich weiß, glaubst du, wie viele Bücher bei mir zu Hause liegen, die ich gerne lesen würde? Das war ja so ein Schritt auf dem Weg, der
liegt noch nicht
dazu
bei mir
geführt
übrigens,
hat.
Was ich...
Ich merke, ich schicke dir eins, ja. Das war ja eines der ersten Geschichten, im Prinzip nach dem Tod meines Vaters, wo ich sagte, ich muss mich jetzt auch ein bisschen um mich kümmern und nicht nur jeden Tag eine andere Sendung moderieren irgendwie. Und habe mir 4 Wochen Auszeit genommen, bin nach New York gegangen und letztendlich habe ich dann dort auch viel Unterricht genommen und Comedy-Writing und so. Plötzlich sagt einer, ach, dann spiel doch das mal, das ist doch ganz cool, ja. Und dann dachte ich, ja, und dann fand es die Gruppe in dem Workshop cool und dann sagte der, ja, wir haben am Freitag eine Show, magst du es da nicht spielen? Und plötzlich bist du in einem Comedy-Club in New York und spielst dein Set auf Englisch und die Leute lachen und einer kommt danach und sagt, du, ich habe morgen eine Show in einem anderen Club, magst du nicht ausspielen?
Krass.
Da habe ich echt, weiß ich nicht, eine Woche lang jeden Abend in irgendwelchen Clubs gespielt. Am Schluss mit Leuten, die irgendwie America's, also nicht gar Talent, aber da gibt es so eine Show wie DSDS für Komiker, die heißt irgendwie Last One Laughing, der da ganz oben mit dabei war, der andere, die wurden dann immer angekündigt vorher, weißt du, dann sagte, ja, und jetzt kommt so und so, er hat gerade bei HBO sein eigenes Special gehabt und dann kommt der Nächste, er war gestern noch bei Jimmy Kimmel, heute hier und dann kommt die Moderatorin und sagt, und wie soll ich dich vorstellen? How should I introduce you? Und er sagt, ja, Ingo from Germany. Sagt die, ah, okay. Aber solange es lustig ist, ist es für die in Ordnung. Ne? In Deutschland ist es immer anders. Und was du jetzt gesagt hast, fand ich auch nochmal witzig, weil bei mir war es bei allen ZDF-Sachen, die ich moderiert habe, immer so, dass die Leute mich natürlich auch intern nur aus volle Kanne kannten. Und dann mache ich plötzlich Hallo Deutschland und dann sagt einer, ah ja, es ist ja so, als hättest du nie was anderes gemacht. Macht auch Spaß. Und dann kam irgendwann die erste Show fürs ZDF und dann sagt, ja, es ist ja so, als ja, das passt ja wunderbar, das geht ja auch. Und so, ich habe mich immer gewundert, warum die dachten, dass das nicht funktionieren könnte. Aber ist ja klar, wenn dich nur jemand in einer Rolle sieht, wie sollen die dann dieses Vorstellungsvermögen haben, dass das dann auch anders klappt? Von daher freue ich mich jetzt gerade, dass ich mich da so ausprobieren kann in allen möglichen Bereichen.
Ja, voll. Ja, also sollte man natürlich auch eigentlich... und shame on me irgendwie, dass ich das eigentlich auch gerade so gesagt habe, weil das ist ja auch das, womit wir ständig als Schauspieler natürlich kämpfen, ne? Also dass man irgendwie uns in eine Schublade reindrückt und dann kennt man uns da vielleicht in der Rolle und dann hoffen wir uns natürlich auch immer, dass der Horizont der Caster, der Produzenten, der Redakteure, wie auch immer, ein bisschen weiter geht, dass man uns halt mal jetzt, wie in meinem Fall zum Beispiel, Gott sei Dank für Friedmanns 4, dann eben auch mal in einer anderen Rolle besetzt, ja, und das ist natürlich...
Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein, vielleicht nicht mal ein europäisches, aber so eine deutsche Problematik. Ne? In Amerika, als ich diese Comedy-Writing-Sachen bei dem American Comedy Institute gemacht habe, sagen die auch zu den Leuten, du, wenn du hier Comedy machst, dann kannst du im Prinzip alles machen. Kannst auf die Bühne gehen, kannst Texte für Werbung schreiben, kannst als Schauspieler arbeiten, kannst Corporate-Shows machen für irgendwelche Firmen. Can do anything. Ja. Und ich dachte mir immer, ja, eigentlich hat er recht, ne? In Deutschland und in Amerika ist ja auch so, wenn du zum Casting gehst, die gucken einfach, wer kommt rein und was kann der. Und wenn der was kann, dann wird er genommen. Wenn der nichts kann, kann der einfach wieder gehen.
Ja, ich
glaub, und hier so, oh, da kommt irgendeiner aus einem anderen Bereich. Ja,
das ist einfach eine ganz andere Grundeinstellung dazu. So die Amerikaner, was du gerade gesagt hast, you can do anything. Das ist halt so the American Dream. Ja. Ne? Du kannst alles werden, du hast alle Möglichkeiten. Ne? Und in Deutschland ist halt wahrscheinlich eher mal so, ob der das kann. Also klar, ne? man muss sich halt immer so doppelt beweisen, habe ich so das Gefühl, weil man immer erst gegen das Misstrauen oder die,
Oder vielleicht auch einfach die Angst, dass man sich dafür den Falschen oder die Falsche entscheidet. Ne? Das kann man ja durchaus vielleicht auch nachvollziehen, aber man wünscht sich halt immer für all diejenigen, die da draußen rumlaufen und gerne Dinge machen würden, dass die halt ihre Chance bekämen. Ne? Und vielleicht sind da auch Castingshows ein probater Weg und ein schönes Mittel und dann müssen sie halt selber laufen. Und ich meine, da siehst du es ja dann auch wieder, dass viele, die da gut durchkommen und es schaffen, diesen Lauf irgendwie mitzunehmen und dann nachlegen, die schaffen dann aus so einer Geschichte eine Karriere zu machen und andere sind halt wieder weg. Ja,
ja also, aber genau, ja, das auf jeden Fall. Aber halt gerade auch die Leute, die schon im Business sind, klar, die Angst, sich für den Falschen entschieden zu haben, das kann ich irgendwie nachvollziehen auch, aber es gibt ja die Möglichkeit, auch Leute zu casten halt einfach und da fängt es halt an, weißt du, oder Leute mal vorsprechen zu lassen oder mal sagen, ja, den Ingo, stellen wir uns, den könnte ich mir da gut vorstellen, lass uns doch mal ausprobieren, man kann ja nicht erwarten, dass man dich vielleicht direkt auf Wetten, das setzt oder so, weißt du, irgendwie und so, also auch wenn du das wahrscheinlich zweifelsohne gut könntest, aber man kann ja so Tryouts machen, mal casten, probieren, so wie macht er sich und das wünsche ich mir halt immer einfach, dass man ein bisschen out of the box denkt, ja, so ein bisschen, nicht immer nur, okay, das hat er jetzt geliefert, so, und da sehe ich den, sondern, ja, auch mal den Leuten die Möglichkeit geben, was anderes zu machen.
Ich glaube auch halt immer mehr, dass es darum geht, dass du einfach selber Sachen machst.
Ja.
Und heute hat man ja wirklich die Möglichkeit. Ich kann jetzt einfach den Podcast machen, ich kann auch einfach irgendwie sagen, ey, ich habe jetzt hier so ein Bühnenprogramm, wer will nochmal, wer hat eine Bühne, wer will. Und das funktioniert dann plötzlich, ja. Und ich glaube, dann ist auch diese, was ich früher immer hatte, dieser Frustmoment, dass man sagt, ach, ich würde doch so gerne noch, ja, und ich würde doch gerne hier und warum schreibe ich eigentlich kein Buch und so. Ich muss einfach den Arsch hochkriegen und es dann selber machen und plötzlich läuft es dann. Ich habe auch das auch mit dem Podcast gemerkt, ne, am Anfang machst du es und hast Spaß dabei und dann denkst du irgendwann, und irgendwann kommt der Moment, wo plötzlich Leute anrufen und sagen, ach, magst du nicht den mal einladen und willst du nicht mit dem mal einen Podcast machen und plötzlich letztes Jahr hatten wir dann auch plötzlich mal einen Sponsor drauf und so und dann merkst du, es funktioniert. Also wenn man selber macht, dann passiert irgendwas und es macht auch was mit dir und es macht halt auch was mit dem Publikum, ja, oder mit den Menschen, die es dann hören oder sehen.
Ja, absolut. Das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Also es wird natürlich nichts passieren, wenn man einfach nur da sitzt und drauf wartet. So, ne? Man hat schon die Möglichkeit, das auch in die Welt rauszusenden und das auch zu signalisieren, was man möchte und das weiß ja vielleicht dann auch keiner. Und woher soll man es wissen, dass das in dir schlummert? Und so hast du die Möglichkeit, das zu zeigen. Man wird darauf aufmerksam und dann tun sich wieder ganz andere Möglichkeiten auf. Absolut. Also da bin ich schon auch ein Fan von, das selber in die Hand zu nehmen.
Und manchmal wissen Menschen ja gar nicht, was in ihnen so schlummert, ne? Weil die dann vielleicht nicht irgendwie, wie wir Eltern hatten, die ihnen Instrumente gekauft haben oder wie mein Opa, der mich dann irgendwie bei Rentnertreffen als Vierjähriger auf irgendeinen Baumstamm zog und sagt, komm, jetzt sag mal was.
Ja.
Oder die dich dann im Bus vorne mal ins Mikro gelassen haben als Kind oder so, wo man dann auch für sich selber so ein paar Dinge entwickeln konnte, auch an Vorstellungen sagen, das ist eigentlich ganz cool, wenn du vorn stehst, hast ein Mikro in der Hand und andere hören dir zu oder du machst Musik mit irgendeinem der Band. Ich meine, wir haben angefangen als Kirchenband irgendwie, ja, bis der Pfarrer von unten gesagt hat, Ingo, danke, das reicht mit dem Gitarren-Solo, jetzt machen wir mal im Gottesdienst weiter, ja.
Aber es hört sich ja so an, als wäre das für dich jetzt irgendwie gar keine Sache gewesen, bei der du besonders mutig, weil für mich hört sich das erstmal so an, krass, da muss man ja schon auch viel Mut mitbringen, ne? Wenn du irgendwie sagst, jetzt lasse ich das alles hinter mir und mache jetzt einfach mal das, was ich eigentlich machen will und muss natürlich auch damit rechnen, dass da vielleicht das nicht alle geil finden oder so.
Du sagst ja jetzt gerade, du hast das eine Comedy-Reel gesehen, ne?
Ich hab schon ein paar mehr gesehen auch, aber das eine habe ich in New York gesehen halt und das ist mir halt irgendwie hängen geblieben, weil ich dachte so, es war irgendwie.
Ja, aber ich habe ja irgendwie Monate gebraucht, sowas, um überhaupt mal das auszuprobieren und sowas auf Instagram zu stellen. Mhm. Weil ich natürlich auch jemand bin, der dann sagt, okay, was sagen die dann? Ne? Das ist schon auch so eine Stimme. Ich glaube, da kann sich ja vielleicht, können sich viele wahrscheinlich nicht freimachen davon, dass wenn du was machst, ja, was Leute begeistern soll, dass du natürlich immer überlegst, okay, wie kommst du an? Aber dann auch das einfach mal rauszuhauen, ich glaube, das war der richtige Weg. Ja, und das einfach mal auszuprobieren. Und dann nach 20 Jahren zu sagen, ich will jetzt einfach mal gucken, was sonst so geht. Da hat mir natürlich geholfen, ich hatte einen Buchvertrag, ich hatte irgendwie in New York erlebt, was passiert, wenn du einfach mal guckst, was das Leben dir so präsentiert. Das waren ja auch 4 Wochen in New York, wo ich jetzt nicht wusste, wo es mich dahin treibt. Und dass die dann irgendwie auf einer Bühne enden, Stand-up machen, das hätte ich ja auch nicht gedacht. Ja. Und mal gucken, wo es mich jetzt irgendwie so hintreibt. Also mal gucken. Habe jetzt auch irgendwie echt so langsam auch wieder richtig Bock auf Fernsehen, weil wenn du dann mit deinem Buch als Gast in irgendwelchen Fernsehsendungen bist, ich meine, du hast es ja früher oft erlebt mit neuen Fernsehgeschichten, mit neuen Filmen, mit einer neuen CD, bist du dann irgendwie zu Gast und dann, das ist schön, wenn man mit so einem Baby durch die Gegend gehen kann. Und ich habe dann auch gelernt, diese andere Seite des Interviews mal so ein bisschen zu genießen, weil ist für mich als Moderator natürlich auch cool, die andere Seite noch mal ein bisschen kennenzulernen und mal schauen, was gibt diese Geschichte als in Anführungsstrichen Prominenter irgendwo zu Gast zu sein, als Quizkandidat oder so. Ich meine, das hast du ja auch sehr oft gemacht und das ist ja auch irgendwie cool, ne? Lernst nette Menschen kennen, kannst dich irgendwie so ein bisschen freispielen. Du hast ja auch in letzter Zeit irgendwie, also nicht nur Masked Singer gemacht, das kommt dir natürlich mit deiner Musikalität sowieso super entgegen, sondern auch dieses Celebrity Haunted bei Amazon, wo du irgendwie mit Axel Stein zusammen Leuten davonrennst. Überlegst du dir da vorher genau, was du machst und wie du es machst, sondern sagst du einfach, och, interessiert mich, machen wir mal mit?
Ja, man versucht natürlich schon ein bisschen abzuwägen. Also ich mache jetzt nicht alles, was mir da angeboten wird, aber das sollte eigentlich schon 2020 passieren und ich fand es eine spannende Geschichte, weil wenn dir jemand sagt, pass auf, es gibt ein Format, da geht es darum, dass 10 oder 8 oder ich glaube, hier waren 10 Celebrities in Anführungsstrichen, versuchen müssen, 10 Tage lang unterzutauchen in Deutschland. Und ihr habt ein Team von richtig, also wirklich gut ausgebildeten Ex-Polizisten, Kriminalisten, Cyber-Experten, Sicherheits- wie auch immer Leuten im Rücken, die euch wirklich mit aller Macht fangen wollen. Und dann denkst du dir, boah, wie geil ist das denn? Also dann denkst du dir wirklich, boah, also 10 Tage so auf der Flucht. Und dann gingen bei mir halt natürlich direkt die Lampen an und mit Axel zusammen rumgesponnen, okay, was können wir machen? In meinem Freundeskreis natürlich viele Polizisten, meine Freunde witzigerweise, ne, die haben alle was Vernünftiges gelernt halt damals.
Ja, genau.
Genau, die haben die richtige Bahn eingeschlagen. Nee, und dann hab ich mit denen direkt gequatscht und die auch so direkt, boah, okay, pass auf, dann machen wir hier, dann nimmst du hier ein Tarnnetz mit und dann, wenn ihr vielleicht mal in den Wald und so, keine Ahnung, da ging voll der Film ab und da hast du natürlich direkt Bock drauf, dass das dann letzten Endes, ne, vielleicht ein bisschen, also es war eine krasse Reise. Ich hab mich noch nie so verfolgt gefühlt wie in diesen 10 Tagen. Und ich war noch
also es war so im Prinzip Räuber und Gendarm, genau. Extrem.
Ja, ne? So Scotland Yard irgendwie halt, ne, für dann im echten Leben. Klar ist das dann halt natürlich auch eine Show und da muss man natürlich dann irgendwie, ja, da guckt man natürlich auch mal, dass man irgendwie ein schönes Bild hat und so. Aber letzten Endes war das schon cool. Also da wusste er aber natürlich vorher.
Also hat es auch so richtig Adrenalinschübe verursacht? Ja, und hast Ängste, so hoffentlich.
Ja, ich habe wirklich kaum, also ich habe ab dem Tag 5 oder da wurde dann Axel, glaube ich, geschnappt, habe ich kaum mehr gepennt. Also da habe ich dann auch meinen Plan komplett umgeworfen, den ich vorher eigentlich so im Kopf hatte. Ich habe dann komplett die eigene Nummer gemacht, bin dann, also wirklich, wirklich krass, bin dann so, ich habe mir ein Motorrad irgendwie, du weißt ja, dass es irgendwie eigentlich eine Show ist und die können ja schneiden dann, wie sie wollen, weißt du, aber letzten Endes habe ich da so viel Gas gegeben, dachte so, nee, eigentlich sollte ich irgendwie mit dem Bus aus dem Stadion in Köln weiter Richtung Frankfurt fahren oder so, hätte ich mir einfach im Bus gesetzt und hätte weiter den Plan gemacht, so, aber nee, ich habe dann gesagt, nee, ich muss jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, dann habe ich den Hermann Joha von Action Concept noch angerufen von damals und ich so, ey, hast du nicht irgendein Motorrad für mich noch auf dem Hof stehen? Und er so, ja, der Pauli, ein Stuntman, der lädt da gerade seins ab und so, komm mal vorbei. Dann bin ich dahin und habe mit Pauli telefoniert und er so, ja, du kannst das haben, aber bring's mir Halle wieder zurück. Und dann hat er mir da seine Super Duke dahingestellt, irgendwie so eine mega, so ein Megateil. Und ich bin jetzt auch lange nicht mehr, vor allem nicht mit so einem Motorrad gefahren, sondern halt, wenn dann mal mit so einer Harley oder so, damals noch irgendwie so ein bisschen durch die Stadt gecruised. Und dann habe ich gesagt, nee, ich fahre jetzt mit dem Ding nach Nürnberg. Und dann bin ich da irgendwie 500 oder 400, was weiß ich, 430 Kilometer auf der Autobahn mit dem Teil nach Nürnberg geheizt. Ja, völliger Wahnsinn eigentlich. Was ja jetzt auch nicht ungefährlich ist. So, das war jetzt, wenn man halt jetzt nicht mehr so oft Motorrad fährt. Und dachte ich auch so, was für ein also wie krank eigentlich. Dann habe ich da noch einen Doppelgänger organisiert. Dann, naja, ich verliere mich jetzt halt irgendwie darüber zu erzählen, aber es war auf jeden Fall echt eine wilde Reise.
Aber man merkt, es hat dir großen Spaß gemacht.
Ja, ja, es hat mir großen Spaß gemacht. Es war tierisch. Also es war, ja, und da weiß man natürlich dann im Vorfeld nicht, worauf man sich einlässt, weil das gab es halt in Deutschland noch nicht. Das gab es einmal in Italien, ja. Und ich glaube in England. Und da war das ein Riesenerfolg. Und ja, dann guckt man natürlich, wer macht da so noch mit und so. Und ja, da hast du natürlich dann noch mit Wladimir Klitschko und so zum Beispiel halt jetzt da so ein riesen internationales Zugpferd da noch mit an Bord. Und ja, da hatte ich einfach Bock drauf. Also da wäre mir auch wurscht gewesen, ja. wer da so mitmacht, ehrlich gesagt. Da wollte ich einfach selber dann teilhaben. Aber wie das dann am Endeffekt wird, das kann ich natürlich dann noch nicht sagen.
Ja, war auf jeden Fall ein großes Abenteuer. Ich kann dich aus diesem Podcast natürlich nicht gehen lassen ohne den besten Song der Welt. Also deine eigenen mal ausgenommen. Ich habe eine Playlist zum Podcast. Was ist für dich die beste Nummer der Welt? Es ist ja für jemanden, der Musik mag, wirklich eine der schlimmsten Fragen.
Das ist auch eine ganz schlimme Frage, ja. Also die beste Nummer der Welt. Das ist schwierig, weil die müsste man so unterteilen in so viele, also worin die beste so, ja. Es gibt so klassische, so Hammer-Kompositionen wie jetzt Bohemian Rhapsody oder so zum Beispiel von Queen, wo man sagt, so was ist das für ein Meisterwerk an Kompositionen, ja. Aber trotzdem Rockmusik gepaart mit diesen klassischen Elementen und mit so einem ganz eigenen Stil, mit diesem Wahnsinnsänger. Das ist zum Beispiel so eine Nummer, die finde ich so als Gesamtkunstwerk so outstanding irgendwie, aber die toucht mich jetzt zum Beispiel emotional nicht so wie irgendein Song von, weiß ich nicht, so Bridges von, nicht Bridges, bin ich jetzt bescheuert, wie heißt der? River von Leon Bridges zum Beispiel. Das ist so eine ganz kleine Nummer, die macht emotional viel mehr bei mir. Dann gibt es für so andere
Sachen. Da gibt es keinen Song, der dich so begleitet, irgendwie, mit dem du eine besondere Beziehung hast. Du müsstest ja vielleicht eine Nummer von Grease oder so, ne?
Boah, da gibt es so viele wirklich tatsächlich. Also der erste Song, als du mich nach dem besten Song gefragt hast, der in meinem Kopf aufgeploppt ist, ob ich wollte oder nicht, das war tatsächlich ach, oh Gott, ey, jetzt muss ich irgendwie erstmal sammeln, warte mal. Warte kurz.
Ich kenne das.
Warte kurz. Wie jetzt bescheuert, das ist der Titel, den ich eigentlich mir immer wünsche auf einer Party, so um 2 oder so, wenn es so auf dem Peak ist.
Ja genau,
so.
Die Nummer brauche ich, die Nummer brauche ich.
Das ist für mich von Journey hier, bin ich jetzt bescheuert? Don't Stop Believing. Mein Gott, ey. Ach. Da habe ich jetzt aber lange drauf für gebraucht.
Ah, die ist schon drauf. Die ist natürlich schon drauf auf der Playlist.
Ja,
die ist schon auf der Playlist.
Die ist schon drauf. Ach so, verstehe. Okay. Also du brauchst einen jetzt von mir, der noch mit drauf muss auf die Playlist, den auch keiner gesagt hat von
dir. Ja, der noch mit. Wenn du dich quasi an Journey mit dranhängen willst, aber du hättest jetzt sozusagen noch einen Platz auf der Playlist frei.
Pff. Oh Gott, ey. Also das ist ja wirklich schwierig. Also, boah. Mein Gott, ey, das ist wirklich immer so eine Nummer jetzt so aus
den
tausend Nummern, die in meinem Kopf gerade rumschwirren.
Ich würde sagen, du nimmst dir einfach die Zeit.
Du schickst mir die noch nach. Ich liefere dir jetzt einfach ein.
Es kann sein, was es will.
Komm, dann nimm doch einfach, weil mir jetzt auch gerade einfällt, weil das irgendwie auch so ein All-Time-Favorite, irgendwie so All Night Long von Lionel Richie. So, den kann man, oder ist der auch schon drauf?
Nein, der ist noch nicht drauf. Aber den kann ich nehmen. All Night Long, das hätte ich jetzt bei dir jetzt gar nicht
erwartet. Der bringt mich gut rauf, einfach.
Ja, genau. Ja, das muss
kann
auch
dir
sein.
Kann dir auch was total Deepes von Radiohead irgendwie noch
nein,
mit drauf.
Nein, dann ich. Nee, Lionel Richie ist jetzt schon notiert. Der springt schon, schon auf die Playlist.
Dann hat er auch seinen Platz.
All Night Long passt auch zum Vaterdasein, weil man schläft ja auch weniger.
Absolut.
Wenn man Pech
jetzt
hat.
Oder schläft
jetzt
er schon durch?
Jetzt schläft er durch.
Aber ey, ich möchte es auch nicht, ich möchte es nicht beschreien, weil sonst.
Ich wollte gerade sagen.
Also gerade schläft er gut.
Aber Aber es ist schon echt interessant, dass ich mich heute in so einer Vaterrolle wiederfinde. Das hätte ich mir vor, ja, weiß ich nicht, vor 5 Jahren nicht vorstellen können, dass das nochmal so weit kommt. Ja, auch heiraten und plötzlich sich so in der Familienwelt, wie man sich's eigentlich, also wie ich es mir immer gewünscht habe, das war bei mir eigentlich schon abgehakt,
ja, irgendwie, ne? Ja, also abgehakt hatte ich es nicht, aber ich war vor 5 Jahren auch noch weit davon entfernt.
Ja, also wenn man,
wobei, ist ja gut,
wenn man
ja
seine Träume nie so richtig abhakt, aber
das stimmt ja, ja gar nicht. 5 Jahre ist ja schon auch wieder, ist ja auch wieder falsch, aber vor 5 Jahren. Aber sagen wir mal, vor 6, 7 Jahren, da hätte ich mir, also Kinder wollte ich zwar immer, das war eigentlich klar, aber irgendwie habe ich mich auch mit 40 noch zu jung gefühlt irgendwie, ja, genau. Was absurd ist. Aber jetzt ist es super. Also ich bin eigentlich auch fast ein bisschen traurig, dass ich es nicht so ein bisschen früher gemacht habe. Aber gut, egal.
Ja, ehrlich gesagt geht es mir auch so. Weil man immer denkt, ah, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Oder natürlich auch braucht man doch die richtige Person. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, der Zeitpunkt wird dann perfekt, wenn es einfach passiert.
Ja, ich merke halt, das wird nicht einfacher. Zum Beispiel vorhin, da sind wir irgendwie im Kreis, er ist Bobbycar gefahren und ich sollte mit dem Feuerwehrauto hinterherfahren. Das Feuerwehrauto muss ich aber schieben. Also das ist ja nur so ein kleines Feuerwehrauto und ich muss natürlich ganz gebückt dann quasi in so einem Entengang hinter ihm herrennen. Das ist also ein richtiges Workout eigentlich morgens schon. Das ist eigentlich perfekt. Aber ich bin dann halt nach 5 Runden auch echt im Sack und muss dann so sagen, so ey, ganz kurz mal. Und dann, wenn du auch mal so eine halbe Stunde mit ihm gekniet hast und irgendwas gespielt hast, dann stehst du auf und merkst so, oh, jetzt tun aber alle Knochen. Wie denkst du dir so, mein Gott, ey, ich fühle mich wirklich wie 85 jetzt schon. Also das ist, war mal echt,
mein ja, Gott, genau. Ey.
Aber gut.
So aber man kann sich auch eigene Kinderträume wieder erfüllen. Ich habe meinem jetzt eine Ukulele geschenkt zu Weihnachten.
Sehr gut.
Jetzt spiele ich Ukulele und er haut auch schon drauf rum.
Also du hast sie ihm für dich eigentlich spannend geschenkt. Also du hast auch schön.
Ja, nein, ich spiele jetzt als nächstes ein iPhone. Neulich, genau, ja. Nee, das nicht. Okay. Aber das Coole ist, neulich saßen wir beim Abendessen und plötzlich hören wir, wie jemand singt. Und dann hat der Pippi Langstrumpf-Lied gesungen, hatte die Ukulele auf dem Schoß, auf dem Sofa und hat
ach, cool.
Hat da geschrabbelt. Ich bin echt sehr gespannt, wie sich das noch weiter.
Hat er schon eine Rassel?
Er hat schon 2 geschrottet. Ah,
okay,
also,
gut, okay.
Und er kann mit Dingen auf andere Dinge draufhauen. Das, also er super. Ist gut im, er ist, beatmäßig ist er top.
Okay, geil.
Mal gucken, wie sich das weiter.
Schenke ich dir vielleicht mal eine Pfeife, noch so andere schöne, nervige Geschenke.
Oh ja, genau, irgendwas, was schön laut macht. Ja, genau. Oh ja, da kann man Bekannte ganz schön reinreiten, ja, ja. Ne?
Wenn
man
ich so die 2 richtigen Pfeifen Kinder und geschenkt. 2 so Tambourins geschenkt bekommen. Und auf dem einen, da haut der den ganzen Tag drauf rum, ey, und dann kommt die Pfeife wieder irgendwo aus dem Eck und denkst dir, oh Gott. Ja, aber ist schön.
Genau.
Ist doch schön, wenn sie gut, Spaß haben.
Ja, genau. Ich überlege gerade, da könnte ich meine Frau ein bisschen ärgern. Aber vielen Dank für diese Anregung.
Ja.
Tom, ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Jetzt kümmere dich wieder um dein Kind und schau, dass du nicht krank wirst. Ja,
ja, ich bin schon durch.
Werd weiter gesund. Ja,
du auch. Wir sehen uns in Berlin.
Dann gehen wir mal zusammen auf den Spielplatz.
Oder ja, so. Playdate.
Ja. Ich danke dir ganz herzlich.
Dank dir.
Tom Beck, alle Links gibt's in den Shownotes zu seiner aktuellen Serie Friedmanns 4, seinem Podcast Brezen mit Zerzi und seinem aktuellen Album 4B. Und selbstverständlich verlinke ich dir auch seine Tourtermine. Wenn du mich unterstützen willst und Interesse an meiner Geschichte hast, schau gerne mal in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein. Gibt es auch in den Shownotes. Da beschreibe ich ja meinen Weg aus der Nettigkeitsfalle rein in ein ganz neues Lebensgefühl. Folg mir auf Instagram oder Facebook und teile dein Feedback zur Folge unter den Beiträgen oder schick mir einfach eine Nachricht. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt. Die gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Was ich schön fände, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Und inzwischen gibt's diese Bewertungsmöglichkeit sogar auf Spotify. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.